Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres True Crime Podcast Verbrechen, Fälle, die die Region bewegten. Mein Name ist Saskia Hassing und wir beschäftigen uns dieses Mal mit einem versuchten Raubüberfall im Sturer Ortsteil Großmackenstedt. Dort haben am 6. Juni 2015 drei maskierte Personen einen Geldtransporter versucht auszurauben. Allerdings ohne Erfolg, die Täter sind ohne Beute geflohen. Für das beschauliche Großmackenstedt natürlich ein aufsehenerregendes Ereignis damals, aber wäre das schon alles, würde ich mit meinem Kollegen Sebastian Krüger heute wahrscheinlich nicht darüber sprechen. Sebastian, erst einmal hallo und herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
Hallo Saskia, danke für die Einladung.
Was hat denn die Polizei letztendlich gefunden, dass der Fall so große Wellen geschlagen hat?
Der Überfall an sich war nicht so spektakulär, kommt ja schon mal vor in Deutschland. Was aber durchaus spektakulär war, waren die DNA-Spuren. Nach der Auswertung tauchten nämlich drei hinlänglich bekannte Namen auf, nämlich Ernst Volker Staub, Daniela Klette und Burkhard Garweg. Die werden nicht nur wegen weiterer, ähnlicher Raubüberfälle gesucht, sie gehören zur dritten RAF-Generation, also zur Roten Armee-Fraktion, die viele linksterroristisch motivierte Mord- und Bombenanschläge verübt hat.
Du hast jetzt gerade Bombenanschläge gesagt. Gibt es da einen Fall, der besonders heraussticht, der besonders bekannt ist?
Durchaus bemerkenswert ist da wahrscheinlich der Bombenanschlag auf die neu gebaute Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Hessen.
Was ist da passiert?
Am 27. März 1993 dringen mehrere maskiert und bewaffnete Täter, laut Zeugenaussagen eine Frau und mindestens drei Männer, in die JVA ein. Die war neu gebaut, zu dem Zeitpunkt aber noch nicht bezogen. Es waren also noch keine Insassen drin, sondern nur Wachleute. Die Wachleute wurden überrumpelt, gefesselt, in einen Lieferwagen verfrachtet. Der Lieferwagen wurde ein paar hundert Meter entfernt abgestellt. Und dann haben die Eindringlinge Sprengstoff im Neubau verteilt, etwa 200 Kilogramm. Und als dieser Sprengstoff hochging, wurde die JVA komplett verwüstet. Ein hoher Sachschaden, bis zu 90 Millionen D-Mark sollen es sein. Und erst 4 Jahre später wurde die JVA eröffnet. Und diese Tat war schon bemerkenswert. Denn einmal war sie sehr minutiös geplant offensichtlich. Und zum anderen ist auch durchaus bemerkenswert, wie sie durchgeführt wurde. Die RAF ist ja nicht gerade bekannt dafür, zimperlich vorgegangen zu sein. Neben den Mordanschlägen auf ihre erklärten Feindbilder, auf Menschen aus Wirtschaft und Politik und Justiz, kamen ja auch immer wieder Unbeteiligte zu Schaden. Chauffeure zum Beispiel, Leibwächter oder Diplomaten. Also die RAF war nicht gerade bekannt dafür, darauf zu achten, niemanden zu Schaden kommen zu lassen, ganz im Gegenteil. Und bei diesem Anschlag wurde ja schon offensichtlich großer Wert darauf gelegt, dass Menschenschaden vermieden wird. Es war sehr minutiös geplant, ziemlich professionell durchgeführt. Der Sachschaden war immens. Und es war natürlich auch eine Riesengeschichte und ja wahrscheinlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung ja auch vielleicht sogar fast ein Sieg für die RAF, dass sie es doch noch, nachdem die erste Generation, die zweite schon außer Kraft gesetzt war, es schaffen, noch solche großen Anschläge zu verüben. Es war dann aber auch der letzte große Anschlag. Ein paar Jahre später wurde die RAF aufgelöst und bis dahin ist dann auch nicht mehr viel passiert. Aber trotzdem eine bemerkenswerte Tat. Und am Tatort wurden unter anderem die DNA-Spuren von Garweg, Staub und Klette gefunden.
Also sozusagen waren die drei, die in Großmackenstedt den Geldtransporter überfallen haben, auch vermutlich an dem Bombenanschlag in der JVA verwickelt.
Genau, die DNA-Spuren sprechen dafür. Und das will auch was heißen, denn anders als die ersten beiden RAF-Generationen hat die dritte Generation ziemlich wenig Spuren hinterlassen. Die sind sehr viel vorsichtiger vorgegangen.
Du hast dich ja mit Klette, Staub und Garweg für deine Recherchen intensiv beschäftigt. Was konntest du über die drei noch herausfinden? Du hast ja jetzt schon einige Sachen gesagt, die ihnen zur Last gelegt werden. Aber wer waren die drei?
Was da durchaus bemerkenswert ist, dass die drei seit den späten 80ern oder 90ern untergetaucht sind und wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Ernst Volker Staub hat sich schon in den frühen 80ern der RAF angeschlossen, wurde dann wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt und nach Absitzen der Haftstrafe ist er untergetaucht. Bis heute. Das dürfte so Ende der 80er gewesen sein. Daniela Klette war in mehreren linken, linksradikalen Organisationen aktiv und ist auch um ähnlichen Zeitpunkt untergetaucht und bis heute nicht wieder aufgetaucht. Burkhard Garwig ist deutlich jünger als die beiden. Er hat sich im Umfeld der Hamburger Hafenstraße Ende der 80er radikalisiert und ist auch so um die Wende untergetaucht. Staub und Klette sollen ein Pärchen sein, mutmaßen die Ermittlungsbehörden. Und mit dem deutlich jüngeren Garwig sind sie jetzt seit mehr als 30 Jahren untergetaucht. Und mindestens seit 1999 verüben sie auch gemeinsam Raubüberfälle.
Ein Groß dieser Überfälle, die du gerade erwähnt hast, wurden ja in Niedersachsen verübt. Deswegen leitet das LKA in Niedersachsen zusammen mit der Staatsanwaltschaft in Verden die Ermittlungen. Normalerweise ermittelt ja die Bundesstaatsanwaltschaft bei Staatsschutzdelikten. Warum ist das hier nicht so?
Die RAF hat sich 1998 offiziell selbst aufgelöst. Ein gutes Jahr später wurde in Duisburg ein Geldtransporter überfallen. Die Beute betrug mehr als 1 Million D-Mark und auch da wurden Spuren von der Klette, Staub und Garwig gefunden. Zunächst kam damals dann schon die Befürchtung auf, dass der Raubüberfall der Finanzierung und dem Aufbau einer vierten RAF-Generation dient. Mittlerweile gehen aber sowohl die Ermittlungsbehörden als auch einschlägige RAF-Experten davon aus, dass die Raubüberfälle, 12 Stück werden ihnen zur Last gelegt, dass diese Raubüberfälle keinen politischen Hintergrund haben, sondern schlicht und ergreifend dem sehr kostspieligen Leben im Untergrund dienen. Denn sie gehen keiner Arbeit nach, sie haben keine Einkommensquellen, sie müssen alles, was sie tun, höchstwahrscheinlich bar bezahlen, haben kein geregeltes Leben und können sich nicht auf diese Bürokratie und diese ganzen Strukturen verlassen. Dieses Leben ist teuer und dafür brauchen sie immer wieder große Mengen Bargeld.
Und deswegen haben sie sozusagen die Überfälle begangen, so die Theorie der Polizei.
Genau, deswegen wird es auch nicht als eine politische Straftat ermittelt. Die drei werden immer noch wegen der Mordfälle der RAF auch gesucht, auch als politische Straftäter. Aber diese Reihe an Raubüberfällen wird nicht politisch motiviert eingeordnet.
Du hast es ja schon gesagt, die drei Täter, mutmaßlichen Täter, leben im Untergrund. Die Polizei fahndet natürlich nach denen. Mittlerweile sind 2300 Hinweise eingegangen, doch das Trio konnte bis heute ja nicht gefasst werden. Sebastian, du hast ja auch mit der Polizei darüber gesprochen. Haben die eine Erklärung dafür gehabt, warum das so ist? Also warum ist es so schwierig, Klette, Staub und Garwig zu finden?
Die Schwierigkeit dabei ist, dass man kaum etwas über sie und ihre jetzige Lebenssituation weiß. Vom LKA Niedersachsen, was die Ermittlungen leitet, kam diese klassische Antwort: aus ermittlungstaktischen Gründen wird hier nicht viel drüber gesagt. Seit mehr als 30 Jahren verüben die mehr oder weniger regelmäßig schwere Straftaten, Raubüberfälle, in Stur sogar mit Schusswaffengebrauch. Und trotzdem sind sie bisher, gibt es keine heiße Spur. Es gibt, glaube ich, einfach wirklich keine heiße Spur. Es gibt mehrere Erklärungen, wie sie leben. Die gängigste ist, sie haben gefälschte Ausweise und leben damit unter falschem Namen. Wo und wie häufig sie den Wohnort wechseln, das weiß man nicht. Man weiß auch nicht, wie viele alte RAF-Strukturen sie noch haben, die sie nutzen können. Ob sie durch alte Weggefährten unterstützt werden oder ob sie das völlig alleine machen. Es gibt die Theorie, dass sie mit anderen, mittlerweile auch aufgelösten Organisationen noch Kontakt haben, zum Beispiel den Roten Brigaden in Italien oder der ETA im Baskenland. Aber andere sagen, sie machen das völlig allein und haben nur sich. Einer geregelten Arbeit gehen sie höchstwahrscheinlich nicht nach. Inwiefern sie irgendwo einen festen Wohnsitz haben und auch freundschaftliche Kontakte, man weiß es alles nicht. Manche Spuren haben ins Ausland geführt. Ein Deutscher meint vor einigen Jahren, einen der Gesuchten an einem Campingplatz bei Venedig in Italien gesehen zu haben. Die Spur verlief aber im Sand. Dann gab es auch mal Hinweise auf einen Aufenthalt in den Niederlanden. Denn zum einen wurde beim Grenzübertritt ein Handy geortet, mit dem mutmaßlich ein Gebrauchtwagenhändler kontaktiert wurde, bei dem einer der Fluchtwagen gekauft wurde. Und in einem der gefundenen Fluchtwagen wurden Fetzen einer niederländischen Zeitung gefunden. Aber auch da ist trotz einer öffentlichen Fahndung in den Niederlanden und Fernsehbeiträgen, sowas wie Aktenzeichen XY auf Niederländisch, hat zwar zu vielen Hinweisen geführt, aber zu keiner heißen Spur.
Mittlerweile haben die drei Verdächtigen ja ihr halbes Leben im Untergrund verbracht. Darüber hast du dich mit dem Kriminalpsychologen Rudolf Eck unterhalten. Was macht denn so ein Leben im Untergrund mit einem Menschen? Du hast ja schon gesagt, einen geregelten Alltag, zur Arbeit gehen, Familie gründen, sowas geht ja wahrscheinlich schwierig.
Ja, ein halbes Leben im Untergrund ist auch ein gutes Stichwort. Staub ist 67 Jahre alt, Daniela Klett ist 63, Burkhard Garwig ist 54. Und da sind mehr als 30 Jahre Untergrund ein sehr beachtlicher Teil des Lebens, mehr als die Hälfte. Und das hat mich auch interessiert, wie die das schaffen und was das mit dem Menschen macht. Und mit Rudolf Eck habe ich mich darüber unterhalten, ein sehr bekannter und versierter Kriminalpsychologe, der auch viel Erfahrung mit sowas hat. Er hatte einen Vergleich gezogen mit Trickbetrügern, die auch falsche Namen und Biografien vorgaukeln, um ihren Opfern dann Geldsummen abzuknöpfen. Und da hat er von einem Fall berichtet, dass ihm einer dieser Trickbetrüger erzählt hat, dass er selbst teilweise die Lügen, die er verbreitet hat, dann auch kurzzeitig geglaubt hat, dass er das nicht so klar trennen konnte, was eigentlich echt ist und was nicht. Das heißt aber nicht, dass die mittlerweile nicht mehr wissen, dass sie Burkhard Garwig oder Daniela Klette heißen, das natürlich nicht. Aber wenn man über so einen langen Zeitraum nicht man selbst sein kann, nicht den eigenen Namen benutzen kann und nicht sagen kann, ich komme aus der Stadt und das habe ich mal beim Leben so gemacht bisher und deswegen bin ich hier, dann verinnerlicht man das sehr. Und zwar so sehr, dass es automatisch abläuft und man es vielleicht sogar auch in dem Augenblick gar nicht mehr so als Lüge und als Konstrukt aufgreift.
Das heißt, also ich kann mir das ganz schwer vorstellen, aber in dem einen Leben ist man dann irgendwie Bankräuber oder überfällt Geldtransporter. Und in dem anderen Leben ist man dann der nette Nachbar von nebenan. Spielt man seinem Gegenüber nicht die ganze Zeit auch irgendwas vor? Also ist man dann wirklich echt oder spielen die immer eine Rolle?
Also Rudolf Eck hat schon betont, dass man gut schauspielern können muss. Man braucht Ausdauer und Robustheit und Abgebrühtheit. Und man muss, wenn eben ein Großteil des Lebens geschauspielert ist, damit auch das irgendwie auch machen können, damit zurechtkommen. Aber es ist nicht so, dass sie immer nur schauspielern und sich immer nur verstellen. Ich musste bei meiner Recherche an den NSU denken, an die drei Terroristinnen und Terroristen, die rechtsterroristische Morde begangen haben. Die waren ja auch 10 Jahre etwa, glaube ich, untergetaucht, hatten ein relativ ähnliches Leben, vermutlich, mit falschem Namen und erfundenen Biografien und konspirativen Wohnungen und ahnungslosen Nachbarn. Tatsächlich hat sich auch Beate Zschäpe sehr für die RAF interessiert. Nicht politisch, logischerweise, aber für die Art und Weise, wie die untergetauchten RAF-Mitglieder gelebt haben und wie sie ihre Taten begangen haben und wie sie unterstützend versorgt wurden mit Wohnungen und mit Waffen. Und was ich beim NSU so ja auf eine morbide Weise spannend fand, ist, dass sich ja nach der Enttarnung, nachdem sie aufgeflogen sind, ja auch Bekannte gemeldet haben, die sie kennengelernt haben.
Und was haben die dann gesagt?
Also zum Beispiel haben die NSU-Mitglieder gerne Urlaub gemacht auf Fehmarn. Die waren da Windsurfen, waren jedes Jahr da, haben sich mit ihren Dauercamper-Nachbarn angefreundet, die sie immer wieder gesehen haben. Die haben sogar mal welche zu Hause besucht bei einem Geburtstag und denen haben sie plausible Geschichten aufgetischt. Falsche Namen, erfundene Biografien. Die hatten Erklärungen, warum Beate Zschäpe immer alles mit Bargeld bezahlt hat und warum sie alles organisiert hat. Die haben keinen Verdacht geschöpft, die haben sich wirklich freundschaftlich unterhalten. Und da habe ich auch Rudolf Eck gefragt, ob das dann wirklich alles geschauspielert war oder ob da nicht auch noch der Mensch so ein bisschen durchschimmert, auch wenn er seinen richtigen Namen nicht nennt. Und da meinte Rudolf Eck schon, dass sich das nicht ausschließt. Menschen können zwei verschiedene Leben führen, ohne dass das eine geschauspielert ist und das andere echt. Er spricht da von zwei Seiten einer Medaille. Sie können das offensichtlich geschickt nach Kontext auch trennen. Wenn sie sich mit ihren Nachbarn nett beim Grillen unterhalten, dann sind sie auch die netten Nachbarn und haben ein aufrichtiges Interesse und lachen gemeinsam und müssen nicht alles faken. Aber trotzdem können sie wenige Tage später völlig problemlos Tatorte ausspähen, Opfer ausspähen, Morde vorbereiten und die Morde durchführen und danach wieder fliehen. Das sind beides dieselben, ein und dieselben Personen. Sie trennen nur geschickt ihre Lebensbereiche.
Ja, und planen ja auch Überfälle wahrscheinlich, ohne dass der Nachbar irgendwas davon mitbekommt. Also ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen. Ich feiere jetzt meinen Geburtstag mit Freunden und am nächsten Tag plane ich den Banküberfall. Man muss ja auch schon ein paar Eigenschaften irgendwie mitbringen, dass man sowas zustande bringt.
Ja, zimperlich darf man nicht sein, hat er gesagt. Man muss mit diesen belastenden Situationen zurechtkommen. Das ist ja zweifellos belastend. Also nicht nur diese kriminellen Taten und diese Unsicherheit und die Angst, wie lange das noch gut geht, sondern eben auch jeden Tag eine Rolle spielen zu müssen. Aber ich vermute, da wächst man rein. Rudolfegg meinte jedenfalls, dass sich so ein Leben dann nach einer Weile schon irgendwie auch normal anfühlt. Und es gibt sicherlich Momente der Unsicherheit, aber die werden weniger. Und irgendwann wird dieses Leben als Normalität aufgefasst. Und ich habe mich gefragt, ob sie dann untereinander, wenn die Nachbarn nicht zuhören, eine andere Dynamik haben. Da hat Eck auch einen lustigen Vergleich gezogen. Er meinte, das ist vielleicht schon so wie bei Klassentreffen, wenn man nach 20, 30 Jahren seine alten Schulkameraden wieder sieht und dann in Gedanken noch einmal nebeneinander auf der Schulbank sitzt. Aber das ist im Grunde Nostalgie, ein Stück Vergangenheit, das man teilt, und das spielt aber keine Rolle für den Alltag.
Wie die drei das jetzt geschafft haben oder wie sie es schaffen, im Untergrund zu leben, darüber lässt sich ja irgendwie nur mutmaßen. Also richtige Antworten werden wir ja wahrscheinlich erst bekommen, wenn man Klette, Staub und Garvey geschnappt hat. Wir sind damit allerdings schon am Ende unseres Podcasts. Die Recherchen von Sebastian gibt es natürlich auch im Weserkurier und online auf weser-kurier.de. zu lesen. Sebastian, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns über diesen Raubüberfall und dieses Leben im Untergrund, nenne ich es mal, berichtet hast.
Vielen Dank, sehr gern, Saskia.
Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie bei der nächsten Folge Verbrechen, Fälle, die die Region bewegten, wieder mit dabei sind.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.